Ja, einen wunderschönen guten Morgen. Bei der Geschichte eben habe ich gedacht, Hollywood hätte mit Sicherheit einen Horrorfilm draus gedreht. Aber ist euch was aufgefallen? Bei den Kühen, der Bauer war nicht sehr kreativ, oder? Die Namen fingen alle mit E an. Ja, ich möchte euch den Predigttext vorlesen und ihr habt zwar gerade schon gestanden, aber ich würde euch, wem es möglich ist, bitten, dazu nochmal aufzustehen. Der Predigttext steht im Lukas-Evangelium Kapitel 11 und ich lese ab Vers 1. Einmal hatte Jesus Halt gemacht, um zu beten. Als er aufgehört hatte zu beten, kam einer seiner Jünger zu ihm und bat, Herr, lehre uns beten, so wie Johannes es seine Jünger gelehrt hat. Jesus antwortete, wenn ihr betet, dann sprecht, Vater, dein Name werde geehrt, dein Reich komme bald. Gib uns jeden Tag die Nahrung, die wir brauchen, und vergib uns unsere Schuld, so wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Und lass nicht zu, dass wir der Versuchung nachgeben. Ihr dürft euch wieder setzen. Der Pastor John Mark Comer, ich lese gerade ein Buch von ihm, hat berichtet oder erzählt von seiner Mutter. Und er beschreibt, irgendwann fing es an, dass sie in Gesprächen immer wieder fragte, können Sie das bitte nochmal wiederholen? Können Sie das noch einmal sagen? Nach mehreren Arztbesuchen wurde bei ihr eine seltene Autoimmunkrankheit diagnostiziert, die sich auf das Gehör auswirkt und die zu einem fortschreitenden Gehörverlust führt. Am Anfang der Erkrankung hatte sie noch 80% auf dem einen Ohr, 70% auf dem anderen. Und in den folgenden Jahren sank dieses Hörvermögen immer weiter auf 60%, 30% bis auf null. John erzählt, ein Feuerwehrauto konnte mit Sirene hinter ihr vorbeifahren, sie hat es nicht mitbekommen. Sie hat auch nicht mitbekommen, wenn eins ihrer Kinder geweint hat. Und als ihr Sohn später in einer Band gespielt hat, konnte sie die Musik nicht hören. Könnt ihr euch vorstellen, was das ausmacht für jemanden? Dass das Leben verändert? Ich glaube, wir machen in unserem Leben alle solche oder vielleicht ähnliche Erfahrungen. Sicherlich in ganz unterschiedlichen Ausprägungen. Vielleicht auch nicht immer so extrem, wie es hier in dieser Geschichte berichtet wird. Jesus selbst hat gesagt, hier auf der Erde werdet ihr viel Schweres erleben. Und es geht aber weiter. Eine von Johns lebhaftesten Kindheitserinnerungen ist es, dass seine Mutter, egal wie zeitig er früh aufstand, er sagt, sie war immer die Erste. Er kam die Treppe herunter, dann hat er sie vorgefunden im Wohnzimmer. Sie saß im Sessel. Sie hatte die Bibel aufgeschlagen auf ihrem Schoß. Und manchmal starrte sie einfach aus dem Fenster. Und er beschreibt, er hatte den Eindruck, sie war körperlich anwesend, aber in Gedanken ganz woanders. Das hat sich damals tief in sein kindliches Gedächtnis eingeprägt. Weil für John war das Gebet anfangs etwas, das tut man so als guter Christ. Ja, das gehört dazu, aber es ist eher so, naja, die Kategorie müssen anstatt wollen. Das ist wie mit dem Gemüse. Für manche ist es so, ja, es ist gesund und ich sollte das essen, aber ich hätte schon gern lieber ein Steak. Für Johns Mutter war das Gebet scheinbar keine Disziplin. Für sie war es scheinbar eine Freude. Und sie erlebte im Gebet etwas, was ihm nicht vergönnt war. Und wenn wir heute Morgen mal ganz ehrlich zu uns sind, ohne jetzt, versteht mich nicht falsch, ohne dass ich gleich jetzt irgendwie Schuldgefühle erzeugen möchte oder so, ja, oder Schamgefühle, aber geht es uns nicht ganz oft ähnlich so? Dass das Gebet für uns eher eine Disziplin ist als eine Freude. Und wir alle sind so beschäftigt, dass es uns schwer fällt, Zeit zum Beten zu finden. Und unser Gehirn ist so leicht ablenkbar. Ich will es mal ganz deutlich sagen, ich glaube, dass wir gerade in einer der schwierigsten Zeiten der Menschheitsgeschichte leben, wenn es um das Beten geht. Allein dieses kleine Gerät ist eine Herausforderung. Ich möchte manchmal sogar sagen, für manche ist es der Todesstoß fürs Gebet. Mag sein, dass ihr jetzt vielleicht sagt, naja, das klingt schon ein bisschen nach Verschwörungstheorie, aber ich glaube, dass die Konzerne dieser Welt die klügsten Köpfe und Marketing-Experten einstellen mit einem Ziel, uns abzulenken, uns süchtig zu machen und unser Verhalten zu beeinflussen. Ich glaube, ich bin inzwischen alt genug, wenn ich mich an meine Kindheit und an meine Jugend erinnere, so 80er, 90er Jahre, da erinnere ich mich noch an so ein Wort, das hieß Langeweile. Kennt das noch jemand von euch? Kennt das überhaupt noch jemand? Also stellt euch vor, du kennst das Wort, du hast manchmal Langeweile? Ganz oft? Du hast bestimmt noch kein Handy, oder? Sehr gut, sehr gut. Stellt euch vor, ihr seid mit dem Auto unterwegs und ihr kommt an eine rote Ampel. Und die Ampel ist rot und ihr steht an dieser Ampel. Ihr steht einfach da. Oder andere Situation, ihr wollt euch mit jemandem treffen. In der Stadt, ihr habt einen Treffpunkt ausgemacht, ein Café, ihr seid ein bisschen eher da, ihr sitzt schon in dem Café und dann wartet ihr. Wie lange dauert es, bis das Gerät gezückt wird und dann wird so hin und her geswiped und E-Mails gecheckt und SMS und was auch immer. Unser Samuel, der hatte vor kurzem unabsichtlich sein Handy gewässert, war ihm halt in die Badewanne gefallen. 2 Tage in einer kleinen Box mit Reis gefüllt, um das Ding wieder trocken zu kriegen. 2 Tage! Könnt ihr euch das vorstellen? Ich bin überzeugt, dass all diese kleinen Momente der Langeweile unglaubliche Geschenke Gottes an uns sind. So kleine potenzielle Portale zu ihm. Und wir nutzen sie nicht. Wir nutzen sie nicht. Ja, alle diese kleinen Momente werden von einem, ich sag's jetzt mal, digitalen Monster verschlungen. Wir sind die reichste Generation der Menschheitsgeschichte, ja? Warum sollen wir für unser tägliches Brot beten, wenn du einfach bei Lieferando dir deine Sachen bestellst? Oder warum sollst du Gott fragen, wenn du Alexa oder Siri fragen kannst? Wenn dir das schwer fällt, zu beten, dann kann ich sagen, du bist nicht allein. Schon Teresa von Avila, sie lebte ungefähr um 1500, sagte, beim Beten sind wir alle Anfänger. Und trotzdem ist das Gebet das Tor, die Tür zu einem Leben mit Gott, zu einem Leben, von dem ich überzeugt bin, dass wir uns alle zutiefst danach sehnen. Und deshalb müssen wir, sage ich jetzt so, immer wieder aufs Neue lernen zu beten. Gerade in einer Welt, die voll ist mit Medien, die säkularisiert ist, in unserem hektischen Alltag. Und es gibt wirklich niemanden, von dem wir es besser lernen können, als von Jesus. Und ich möchte an der Stelle mit uns kurz mal schauen, wie war denn Jesus Beziehung zu Gott im Gebet? Oder brauchen wir hier Lukas 11, bevor wir zu dem Text zurückkommen, brauchen wir nur ein paar Kapitel, ein paar Verse zurückschauen. Lukas 5, Vers 15. Trotzdem verbreitete sich das, was er tat, noch schneller, um die Menschen strömten herbei, um ihn predigen zu hören und von ihren Krankheiten geheilt zu werden. Jesus zog sich jedoch immer wieder zum Gebet in die Wüste zurück. Einige Übersetzer übersetzen, er zog sich häufig zurück. Eine andere Übersetzung lautet, wie es seine Gewohnheit war. Nächstes Kapitel, Lukas 6, Vers 12. Nicht lange danach stieg Jesus auf einen Berg, um zu beten. Er betete die ganze Nacht hindurch zu Gott. Lukas 9. Etwa 8 Tage später nahm Jesus Petrus, Jakobus und Johannes mit auf einen Berg, um zu beten. Während er betete, veränderte sich das Aussehen seines Gesichts und seine Kleider wurden strahlend weiß. Jesus wurde im Gebet buchstäblich verwandelt. 3 kurze Bibelstellen. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt über das Gebet, das wir in alle 4 Evangelium eingewoben finden in Jesu Alltag. Wenn man diese Berichte liest, dann scheint es, als habe sich Jesus immer Zeit zum Beten genommen. Egal wie beschäftigt er war, ja, wenn sein Arbeitsalltag völlig im Stress war, dann blieb er buchstäblich die ganze Nacht auf. Er unternahm große Anstrengungen, ja, um der Stadt zu entfliehen, um einen ruhigen Ort aufzusuchen. Entweder ist er früh im Morgengrauen aufgestanden oder er ist auf einen Berggipfel gewandert. Und all das ist für Jesus keine Disziplin gewesen, sondern es war Freude für ihn. Er war, wenn wir es mal so ausdrücken, entrückt, wenn er mit seinem Vater im Gebet verbunden war. Und mit diesem Hintergrund kommen wir jetzt zurück zu dem Text Lukas 11. Einmal hatte Jesus Halt gemacht, um zu beten. Als er aufgehört hatte, kam einer seiner Jünger zu ihm und bat, Herr, lehre uns beten, so wie Johannes, gemeint ist Johannes der Täufer, es seine Jünger gelehrt hat. Ich finde das eine faszinierende Bitte, und zwar mindestens aus 2 Gründen. Erstens, Jesus hat so viele Wunder getan, ja, erstaunliche Dinge. Er hat Kranke geheilt, er hat Dämonen ausgetrieben. Aber wir finden in keinem der Evangelien einen Bericht darüber, dass jemals die Jünger zu ihm gekommen sind und haben gesagt, Herr, lehre uns Wunder zu tun. Jesus, lehre uns Kranke zu heilen. Das einzige Mal, wo die Jünger zu Jesus kommen, um ihm etwas zu bitten, sie zu lehren, ist: Lehre uns beten. Es scheint, dass die Jünger klug genug waren, um zu erkennen, dass das, was Jesus getan hat, dass ja sein außergewöhnliches äußeres Leben nur ein Ergebnis war von einem noch weitaus außergewöhnlicheren inneren Leben. Sein Leben mit Gott, seine Verbindung, die er zu seinem Vater hatte, das war für Jesus die Quelle, aus der er schöpfte. Und der zweite Gedanke: Es handelt sich bei den Jüngern um jüdische Männer. Das heißt, die wussten doch, wie man betet. Ja, sie hielten mindestens dreimal am Tag inne, wie es im Judentum auch Brauch war. Ja, sie kannten das Morgengebet, das Schacharit, das Mincha, das Nachmittagsgebet. Sie kannten das Schma Israel oder das Amida, das 18-Bitten-Gebet, was so ein Vorläufer des Vaterunsers ist, wie wir es heute kennen. Ja. Wenn die Jünger also Jesus bitten, lehre uns beten, dann haben sie nicht gemeint, lehre uns beten, sondern sie meinten, lehre uns zu beten wie du. Weil wenn du betest, ja, dann ist das was völlig anderes, ja, dann hat das Auswirkungen und wir wollen auch so in die Tiefe gehen. Das wollen wir auch für unser Leben. Bist du heute Morgen hier, weil du dich zu Jesus hingezogen fühlst? Oder vielleicht hat dich jemand eingeladen? Ist auch okay. Aber wenn du in deinem Herzen eine Verbindung zu dieser Bitte der Jünger spürst, ja, Herr, lehre mich beten ganz neu, dann mach diese Bitte zu deiner Bitte. Und mach's nicht heute Nachmittag oder nächste Woche, sondern mach's jetzt. Mach die Bitte der Jünger zu deiner. Gebet ist das Mittel, mit dem wir mit Gott kommunizieren und mit dem wir Gemeinschaft mit ihm haben. Gebet ist keine Übung oder eine geistliche Disziplin oder ein Mittel zum Zweck. Ja, Gebet ist Leben mit Gott. Und die Praxis des Gebets besteht einfach nur darin, sich bewusst Zeit zu nehmen, unsere Kommunikation, unsere Gemeinschaft mit Gott zu vertiefen. Das Gebet ist ein Teil unseres Lebens, sollte es zumindest sein. Sabine und ich, wir haben, ja, vor kurzem kann ich schon fast nicht mehr sagen, angefangen, einen Tag in der Woche, einen Nachmittag oder einen Abend, uns bewusst Zeit füreinander zu nehmen, um unsere Ehe zu pflegen. Ja? Ich meine, wir leben im selben Haus, wir schlafen im selben Schlafzimmer, wir essen zusammen, wir sind eigentlich ständig zusammen. Aber wir merken, dass das nicht ausreicht. Und ob wir nun einfach gemeinsam auf dem Sofa sitzen und uns unterhalten oder ob wir zusammen was lesen oder ob wir einen Film anschauen oder vielleicht auch mal zusammen essen gehen oder spazieren gehen, ganz bewusst ohne unsere Kinder, ohne unsere Enkel, ja, einfach nur Zeit für uns beide. Wir versuchen ganz bewusst, Ablenkung fernzuhalten. Und wir möchten diese Zeit gern nutzen, ja, um uns auszutauschen, um eine tiefere Verbindung aufzubauen, um unsere Liebe zu stärken. Ja, und soll ich euch was verraten? Das ist gar nicht so einfach. Und mit dem Gebet ist es ganz genauso. Es geht darum, ganz bewusst sich Zeit einzuplanen am Tag, in der Woche, um ständig unsere Beziehung zu Gott zu vertiefen. Und versteht mich bitte nicht falsch, diese Predigt kann kein Leitfaden sein, ja, für das Gebet, soll sie auch nicht. Und es geht auch nicht darum, verschiedene Gebetsformen auszuprobieren, sondern es geht schlicht und ergreifend darum, in der Hektik und in dem Chaos unseres Alltags tiefer mit Gott verbunden zu sein. Jesus sagte, wenn ihr betet, dann sprecht. Wir nennen das Gebet heute das Vaterunser. Wir finden hier im Lukas-Evangelium eine Kurzfassung. Ja, die ausführliche Fassung, den, man würde heute sagen, den Director's Cut, den lesen wir in Matthäus 6. Und es handelt sich bei diesem Gebet, was Jesus seine Jünger lehrt, aber auch nicht um eine Liturgie. Ja, es ist auch nicht irgendein vorgefertigtes Gebet, so nach dem Motto, jetzt lernt es auswendig, dann klappt's. Ich fürchte, wir haben im Laufe der Zeit genau das daraus gemacht. Aber das ist nicht das, was Jesus seine Jünger lehrt. Sondern es steckt eine Theologie dahinter, die einige, wie ich finde, sehr wichtige Punkte enthält. Der erste Punkt, Gott ist unser Vater. Im Aramäischen, ja, der Sprache, die Jesus mit Sicherheit gesprochen hat, heißt es Abba. Das ist wie ein Kind, ein Sohn oder eine Tochter ihren Vater nennen würde, Papa. Ein Ausdruck der Zuneigung. Und zur Zeit Jesu war das wirklich eine revolutionäre Art, Gott anzusprechen. Der Theologe Joachim Jeremias schreibt, in der gesamten jüdischen Literatur gibt es kein einziges Beispiel für die Verwendung von Abba als Anrede für Gott. Er sagt, dass Jesus wohl der erste Mensch in der Geschichte war, der Gott jemals als Vater ansprach. So dachte Jesus über seinen Vater und so möchte er, dass auch wir über unseren Vater im Himmel denken. Und an dieser Stelle müsste ich innehalten, um einen Schmerz anzusprechen, von dem ich glaube, dass der ein oder andere diesen Schmerz in sich trägt. Aufgrund von Verletzungen und Enttäuschung durch den eigenen biologischen Vater. Ja, wie betet man zu Gott als Vater, wenn der eigene Vater einen verlassen hat oder missbraucht hat? Wir haben das auf den Indianercamps ganz oft mitbekommen, dass da Kinder waren, die durch ihren eigenen Vater misshandelt wurden. Und die konnten sich das nicht vorstellen, dass Gott ein liebevoller Vater ist. Die haben das im Kopf einfach nicht zusammengekriegt. Ja? Wie findet man diese zärtliche Beziehung zu Gott? Ich glaube, dass es wichtig ist, sich diesem Schmerz zu stellen. Wenn du unter einem tyrannischen Vater aufgewachsen bist, dann hast du vielleicht dieses Bild von Gott, der oben im Himmel sitzt und immer wenn du Mist baust, patsch, gibt's eine drauf. Wer würde zu so einem Gott beten wollen? Ja, wer würde so einem Gott sein tiefstes Herz ausschütten? Gott ist ein Mysterium, ja? Und wir werden es nie ergründen. Aber Teile von Gott sind uns bekannt gemacht worden durch Jesus. Und es ist Jesus wichtig, dass wir Gott als unseren Vater sehen. Das emotionalste Wort, das in der ganzen Heiligen Schrift im Alten und im Neuen Testament für Gott verwendet wird, ist Mitgefühl. Gott ist mitfühlend. Das ist seine primäre, seine emotionale Eigenschaft. Im Alten Testament wird dafür das Wort Rahun, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, oder vielleicht Rahum, verwendet. Im Ursprung hat dieses Wort die Bedeutung, um die Gefühle einer Mutter für ihr Neugeborenes auszudrücken. Und zwar überwältigende Liebe für dieses Wunder, dieses kleine Wesen, das schreit, das dich rund um die Uhr beansprucht, das dir den Schlaf raubt, Berge von Windeln verursacht, das heranwächst und dir vielleicht ein Loch in die Kreditkarte frisst. Mitgefühl ist das Wort in der Heiligen Schrift, das verwendet wird und besonders auch von Jesus, um Gottes Gefühle gegenüber uns zu beschreiben. Das ist Gottes grundlegende emotionale Haltung. Wird Gott zornig? Absolut. Aber wenn, dann ist es der Zorn oder der Ärger einer liebenden Mutter oder eines liebenden Vaters. Ich liebe meine Kinder. Und ich würde, ich sag mal, fast alles für sie tun. Aber es gab auch Momente, wo ich gedacht habe, ich will das nicht näher erläutern. Das Zweite, Gott ist dir so nah wie die Luft, die du atmest. Im Lukas-Evangelium steht Vater oder unser Vater. Bei Matthäus finden wir die etwas ausführliche Version unser Vater im Himmel. Oder korrekt übersetzt heißen müsste es unser Vater in den Himmeln. Und gemeint war damit einfach die Luft, die Atmosphäre, die uns umgibt. Die Luft berührt unsere Haut. Ja, wir atmen sie ein. Wir haben Sauerstoff in unserem Blutkreislauf. Kann Gott uns näher sein? Wir beten zu keinem Wesen irgendwo im Weltall, jenseits von Mars oder Jupiter, ja? Jesus möchte, dass wir das realisieren, dass wenn wir beten, Gott nicht nur uns umgibt, sondern er ist in uns. Jemand hat mal gesagt, Gott ist dir näher als du selbst. Beten ist Atmen für die Seele. Warum ging Jesus auf einen Berg, um zu beten? Ja, warum spüren wir Gottes Gegenwart scheinbar mehr, wenn wir in der Natur unterwegs sind, beim Wandern, beim Spazieren, als im Chaos unseres Alltags? Und das primäre Ziel des Gebetes ist die ehrfürchtige Freude an Gottes Gegenwart. Vater, dein Name werde geehrt, oder wie Luther es übersetzt, geheiligt werde dein Name. Gott anbeten. Tun wir das? Wann? Heute Morgen hier im Gottesdienst? Während der Anbetungszeit? Wie sieht das in unserem Alltag aus? Ist Gott da auch geheiligt? Der verstorbene Pastor Timothy Keller, er hat einmal geschrieben, Gottes Namen zu heiligen bedeutet, ein Herz voller Dankbarkeit und Freude gegenüber Gott zu haben und ein tiefes Verständnis seiner Schönheit zu empfinden. In der Regel beten wir, wenn wir etwas brauchen. Viel zu selten nehmen wir uns Zeit, Gott anzubeten und ihn zu loben. Das Gebet ist das Beste diesseits der Ewigkeit. Und ich glaube, es gibt Gebete und Momente, wo diese ganze Ablenkung um uns herum, das Chaos, einfach verschwindet, einfach von uns abfällt und wir uns am Brunnen unserer Seele wiederfinden, in der Gegenwart Gottes. Und es gibt, glaube ich, kein keine Worte dieses Gefühl zu beschreiben. Wenn die Liebe des Vaters dich einhüllt und du bist mittendrin. Es gibt nichts Schöneres. Und das Coole daran, es kostet dich keinen Cent. Du brauchst dafür keinen irgendwie besonderen Abschluss und du brauchst dafür auch keinen Coach. Sondern du brauchst einfach nur ein bisschen Zeit und den Herzenswunsch, Gott zu begegnen. Amen.